Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 29, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft, Teil 1. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Das Thema der heutigen Episode kommt daher, dass ich immer wieder gefragt werde, wie ich Pflichtenhefte strukturiere und ob ich da Tipps zu habe. Ich mag den Begriff Pflichtenhefte an sich zwar nicht, aber er ist nun mal halt umgangssprachlich bekannt und außerdem auch offiziell in der DIN 69901-5 beschrieben. Allerdings sind da eigentlich zwei Spezifikationen mit gemeint. Und im englischen Sprachraum ist es auch üblich, sie so aufzuteilen. Zum einen wird dort von der Systems Requirements Specification geredet und zum anderen eben von der Systems Architecture Specification. Das sind zwei Dokumente, die zum einen auf der Problemsicht die Anforderungen beschreiben und zum anderen dann auf der Lösungssicht, also sprich der Architektursicht, die Zuordnung der Anforderungen auf die jeweiligen Komponenten vornehmen. Und so teile ich auch das Thema heute in zwei Episoden auf. Teil 1 wird sich eben um die Systemanforderungsspezifikation drehen, also um die Problemsicht und die Beschreibung der Anforderungen. Und Teil 2, also die nächste Episode, wird sich um die Systemarchitekturspezifikation drehen, also die Lösungsbeschreibung. Und alles Wissenswerte zur heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/29. Ein paar kleine Hinweise habe ich auch noch. Ich möchte mich riesig bedanken für die Flatter-Spenden, denn ich konnte damit mein Equipment aufrüsten, habe das Geld da investiert und habe so jetzt ein Profi-Headset mit einem richtig super guten Mikrofon. Vielleicht hört das der ein oder andere. Das Schöne daran ist, ich kann jetzt damit mobil viel einfacher meine Sendung produzieren. So bin ich jetzt gerade zum Beispiel in Stuttgart und nutze den Abend, um die heutige Episode zu sprechen. Und das zweite Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist, ich möchte den Podcast weiterentwickeln und vor allem weiterentwickeln an einem Punkt, das sind die Sendetermine. Mein ursprünglicher Plan war, einmal pro Woche eine Episode zu veröffentlichen. Da tue ich mir ordentlich schwer mit, denn ich bin gerade wahnsinnig viel unterwegs und habe auch eine ganze Menge zu tun. Und nebenbei habe ich ja auch noch eine Familie mit zwei Kindern, die wollen ja auch mal irgendwann den Vater sehen. Und so bin ich froh, dass ich im Monat durchschnittlich 3 Episoden schaffe, also nicht ganz jede Woche eine. Aber es ist für mich halt auch immer wieder ziemlich schwierig, das Ganze einzuplanen. Und so habe ich mir überlegt und habe eine Idee, umzustellen auf einen Sendezeitraum von 2 Wochen, also alle 2 Wochen eine Episode zu produzieren, allerdings mit einem festen Sendetermin. Und warum ich das mache, ist zum einen für Sie aus Sicht der Hörer, das war auch so ein Feedback einiger Hörer, die ich hatte, Sie wissen, wann die Episode erscheinen wird. Zum anderen eben auch, ich kann ein bisschen meine Arbeit besser strukturieren, ein bisschen effektiver planen, weil klar ist, wann ich die Sendung entsprechend vorbereiten muss und so entsprechend auch rausbringe, dass es immer an dem gleichen Tag entsprechend eine Sendung gibt. Und damit ich halt auch weiß, wie ich da damit ich halt auch weiß, was der beste Sendetermin ist, habe ich eine Umfrage auf der Homepage des Podcasts eingerichtet, und zwar wäre ich super glücklich über die Feedbacks dort, wann denn der beste Tag ist, um zu senden. Ist es eher Anfang der Woche, ist es eher Ende der Woche oder ist es eher am Wochenende, so vielleicht Sonntagabend oder sowas, sodass Sie halt entsprechend noch die neue Episode auf Ihr mobiles Gerät überspielen können und unterwegs halt entsprechend hören Sie, egal ob Sie im Auto sind, beim Joggen, Sport oder sonst wo, im Flieger, die Episode dann mitnehmen. Also sehr gerne auf die Homepage gehen und dort entsprechend einen Tag wählen. Dann habe ich noch einen zweiten Hinweis, bevor ich jetzt gleich mit dem eigentlichen Inhalt beginne. Ich werde jetzt gleich natürlich einiges an Struktur erklären und erläutern. Und bevor Sie anfangen mitzuschreiben, ich werde diese Struktur auch als Template online stellen in der Episode, dass Sie jetzt nicht davon abgelenkt werden müssen, die ganze Zeit nochmal zu schreiben oder wie einige Hörer mir auch berichten, dass immer wieder die Episode ein zweites Mal hören und dann mitschreiben. Genießen Sie den Inhalt, haben Sie Spaß bei dem, was ich Ihnen gebe. Ich hoffe, es ist inspirierend und wertvoll für Sie. Und gehen Sie einfach anschließend auf die Episode auf der Homepage und laden sich da entsprechend das Template von mir runter. Gut, kommen wir zur eigentlichen Sendung des heutigen Tages. Zunächst habe ich erstmal ein paar Hintergrundinformationen. Es geht, wie gesagt, heute um die Systemanforderungsspezifikation, also auch im Englischsprachigen die Systems Requirements Spezifikation. Und das ist ein Dokument, was eine Problembeschreibung darstellt. Das heißt, dieses Dokument beschreibt ausschließlich das Problem, das entsprechend zu lösen ist und die Anforderungen, die damit zusammenhängen. Und sie ist vom Prozess her, von den Abläufen her, die Antwort auf ein Lastenheft. Ein Lastenheft, was vielleicht das Produktmanagement erstellt hat oder ein Lastenheft, was Sie vom Kunden bekommen haben. Demgegenüber müssen Sie ja ein Pflichtenheft stellen und der Teil des Pflichtenheftes, den ich dagegen überstelle, ist eben die Systemanforderungsspezifikation, die ich heute behandeln werde. Und ich teile halt so eine Anforderung in insgesamt 7 Kapitel ein. Diese Einteilung kommt daher, ich mache das ja schon sehr lange und habe da eine gewisse Struktur für mich weiterentwickelt bis zum heutigen Tage, die ich Ihnen heute auch weitergebe und zeigen werde und erläutern werde. Das heißt, das ist aus der Praxis heraus. So mache ich das, auch wenn ich das im Kundenauftrag mache. Zum Beispiel gerade machen wir das für Hilti. Und das ist die ganz klassische Struktur, die ich dafür nehme und dann entsprechend ausfülle, wenn ich für Kunden entsprechend so ein Dokument schreibe. Viele fragen mich auch nach einem Tool. In der Regel ist es DOORS, weil das nicht so das Standardwerkzeug, was benutzt wird. Gut, kommen wir zur Struktur des Kapitels. Also, wie gesagt, 7, Struktur des Dokumentes meinte ich natürlich. 7 Kapitel hat das Ganze. Also das erste Kapitel ist eine Einleitung. Das zweite Kapitel ist der Projektkontext. Das dritte Kapitel ist der Systemüberblick. Das vierte Kapitel ist Systemkontextanforderungen. Das fünfte Kapitel die funktionalen Systemanforderungen. Das sechste Kapitel die nicht funktionalen Systemanforderungen. Und das siebte Kapitel ein Glossary. Kommen wir zum ersten Kapitel, Einleitung. Was beschreibe ich dort? Ich beschreibe zum einen den Zweck des Dokumentes und ich beschreibe auch Ziel und Abgrenzung des Dokumentes. Also sprich, warum schaffe ich dieses Dokument und was ist dieses Dokument und was ist eben nicht. Dann fasse ich in diesem Kapitel auch noch zusammen die Referenzen zu den Prozessstandards. In der Regel gibt es irgendwo Prozessstandards und wenn nicht, gibt es auch entsprechend außerhalb des Unternehmens Prozessstandards, auf die ich dann verweise, irgendwo ist auf jeden Fall klar definiert, was hier gemacht wird und damit dort die Qualität dann nochmal nachschauen können, ob ich mich daran gehalten habe in dem Dokument, packe ich da auch noch die Referenzen rein. Dann beschreibe ich, wie das Dokumentenmanagement aussieht, sprich also, wenn Sie ein Werkzeug nehmen, wie zum Beispiel DOORS oder Polarion oder gibt es noch einige andere, ich werde auch dazu nochmal zu den Werkzeugen eine Episode machen, das habe ich schon länger geplant. Auf jeden Fall beschreibe ich, wie dieses Dokumentenmanagement aussieht. Das heißt nicht nur das Werkzeug, sondern ich beschreibe dort auch, wie zum Beispiel Versionierung vor sich läuft. Wann wird versioniert, wie wird versioniert und vor allem, wie sind die Versionen bezeichnet. Dann beschreibe ich in diesem Kapitel Einleitung auch noch die Qualitätsanforderungen an das Dokument. Also die Voraussetzung, dass dieses Dokument entsprechend vernünftige Qualität hat, das ist aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht extrem wichtig, weil es muss eine Definition geben des, wann ist gut genug. Weil Sie können in so einem Dokument auch Ihr ganzes Leben verewigen oder Sie können es auch zu knapp fassen und beides hat keinen wirklichen Mehrwert. Also zum einen, wenn ich zu wenig schreibe, dann sind wirklich Lücken drin in dem Dokument. Und wenn ich zu viel schreibe, dann wird erfahrungsgemäß so ein Dokument auch total widersprüchlich. Und die Kollegen, die das reviewen oder die das auch nutzen, brauchen halt einfach eine Richtschnur, um zu wissen, okay, wann ist gut genug? Wann reicht es völlig aus, was ich hier tue? Das beschreibe ich auch in diesem Kapitel Einleitung und ich beschreibe auch die Freigabekriterien. Also unter welchen Kriterien kann ich freigeben? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der auch so mit den Qualitätsanforderungen direkt zusammenhängt, weil damit klar geregelt ist, wie die Kriterien definiert sind und wie ich die berücksichtigen kann, wenn ich so ein Dokument erstelle. Gut, das war das erste Kapitel Einleitung. Kommen wir zum zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel ist der Projektkontext. Was ich hier beschreibe, ist zum einen auch nochmal die Entwicklungsumgebung, das heißt nicht nur das Management, wie ich es im ersten Kapitel beschrieben habe, sondern auch wirklich die Umgebung. In der Regel ist es Doors, also da muss ich dann auch nicht viel beschreiben, aber es gibt auch Situationen, wo ich auf andere Werkzeuge zurückgreifen muss, wo ich auch Dinge aus verschiedenen Werkzeugen zusammenführe, also beispielsweise, was auch durchaus vorkommt, ist, dass ich Teile der grafischen Darstellung in SysML, also in Enterprise Architect, modelliere, aber das Problem habe, dass ich das Ganze ja in eine Systemspezifikation, eine Anforderungsspezifikation bringen muss und da muss ich halt auch oder verwende ich gerne grafische Darstellungen und diese grafischen Darstellungen nutze ich natürlich die SysML-Bilder, die ich schaffe und wie das Ganze dann zusammenhängt, das beschreibe ich hier im Kapitel Projektkontext. Dann beschreibe ich im Kapitel Projektkontext auch die sogenannte Evolution des Dokuments, also die Weiterentwicklung. Wie ist es entstanden? Wie wird es weiterentwickelt? Wer ist verantwortlich für die Weiterentwicklung? Wer ist verantwortlich auch für die Freigabe? Und ich beschreibe in diesem Kapitel auch, wenn ich Annahmen habe bezüglich dieses der Anforderungsdokumentation. Also wenn ich zum Beispiel bei einem sehr innovativen Projekt ganz zu Beginn ersten Stand dieses Dokumentes schaffe, ist völlig klar, dass ich noch gar nicht alle Anforderungen im Detail kennen kann. Die Welt dreht sich weiter, wir erfahren täglich Neues, was funktioniert nicht, neue Technologien und so weiter. Da kann ich nicht jede Anforderung bis ins letzte Detail beschreiben, macht auch häufig keinen Sinn, sondern ich muss einen pragmatischen Weg, einen pragmatischen Level gehen und das geht, indem ich Annahmen mache. Wichtig ist nur, dass ich diese Annahmen dokumentiere. Und was ich hier auch reinbringe, ist, wenn ich Einschränkungen habe, also wenn ich bezogen das Projektkontext, also wenn ich irgendwelche Vorgaben einhalten muss, weil irgendwas rein muss, was typischerweise jetzt nicht in so ein Dokument rein muss. Wie gesagt, so ein Dokument ist rein technisch zu sehen. Ich beschreibe die technischen Anforderungen, ich beschreibe keine Projektanforderungen. Also ich würde hier in so einem Dokument niemals reinschreiben, wenn es irgendwelche rechtlichen oder Prozessthemen gibt oder. Ich beschreibe ausschließlich die technischen Anforderungen an das zu entwickelnde System. Allerdings kann es immer wieder vorkommen, dass ich da Einschränkungen habe, weil sie einfach gegeben sind und die dokumentiere ich dann auch hier. Gut, das war das zweite Kapitel, Projektkontext. Kommen wir zum dritten Kapitel, den Systemüberblick. Dieses dritte Kapitel ist ein sehr wichtiges Kapitel für die Leser, die jetzt nicht so im Detail mit dem gesamten Dokument oder auch dem gesamten System zu tun habe. In diesem Systemüberblick beschreibe ich im Prinzip die wichtigen Elemente. Das heißt, ich beschreibe das, was notwendig ist, um ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen. Sprich also zum Beispiel, wenn ein Management sich dieses Dokument durchliest, ist für mich genau das dritte Kapitel das Entscheidende für das Management und genauso schreibe ich es auch fürs Management. Das heißt, ich kann mir jederzeit einen Systemüberblick verschaffen. Was ich da reinbringe, ist zum einen, welchen Nutzen dieses System für seinen Anwender erzeugt. Das heißt, für mich ist dieses Thema Nutzen, ich hatte das ja auch in der Episode mit dem System Footprint schon sehr ausführlich erläutert, ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, um zu entscheiden, welche Anforderung ist wichtig und welche nicht. Und in diesem gesamten Zusammenhang eben dokumentiere ich das hier, damit ich jederzeit halt hingehen kann und auch schauen kann, welche Anforderung ist wirklich wesentlich und hilft diesen Nutzen zu unterstützen oder ist gar sogar in Anführungsstrichen schädlich, sprich sie reduziert den Nutzen. Also ich dokumentiere den Nutzen des Systems, dann dokumentiere ich hier im dritten Kapitel auch noch die Hauptfunktion des Systems und gebe dafür ein paar Beispiele. Das heißt, dass sich jeder, der jetzt auch wie gesagt nicht so tief im System selber drinsteckt, die Möglichkeit hat zu verstehen, was die eigentlichen Hauptfunktionen des Systems sind. Ich beschreibe auch hier in diesem Kapitel Systemüberblick den Bezug zu anderen Systemen. Häufig sind Systeme ja nicht für sich alleine gestellt, sondern sie interagieren mit ihrer Umwelt. Und hier beschreibe ich einen groben Überblick, wie sie mit anderen Systemen im Zusammenhang stehen. Was wichtig ist zu verstehen, ist gerade das Thema Hauptfunktionen in der Bezug zu anderen Systemen ist jetzt nicht eine ausführliche Schnittstellenbeschreibung. Das kommt im nächsten Kapitel. Hier geht es halt wirklich darum, einen Überblick für das Management zu schaffen, damit sie verstehen, warum dieses System entwickelt wird und was dabei wesentlich ist. in diesem dritten Kapitel Systemüberblick packe ich noch mit dazu, wer die Zielkunden sind. Das ist nämlich häufig dann hinterher in der Entwicklung irgendwann nicht mehr so ganz so klar. Ich meine jetzt nicht im Sinne des Zielkunden, das Projekt ist für VW oder für BMW oder für eine Gruppe von Menschen, sondern häufig ist es so, bei Zielkunden, ich hatte das jetzt in einem MAN-Projekt zum Beispiel ganz typisch, das verteilt sich auf verschiedene andere Gesamtsysteme. Und diese Gesamtsysteme können zum Beispiel verschiedene Motorvarianten sein oder können verschiedene Produktklassen sein oder. Und in dem Sinn dokumentiere ich es hier einfach einmal. Zielkunden, kann auch eine natürliche Person sein, wenn das so ist. Und die habe ich dann einfach dokumentiert. Das heißt, jeder, der dieses Dokument mal irgendwann in die Hand nimmt und sich den Systemüberblick, dieses Kapitel 3 durchliest, weiß, okay, für wen ist das eigentlich geschaffen worden? Und ich beschreibe auch die Interessensgruppen, die mit diesem System zusammenhängen. Das ist ein bisschen was anderes als die Zielkunden, weil auch Interessensgruppen zum Beispiel Personen sein können, die ein wesentliches Interesse an dem System haben. Das kann das Management sein, das kann die Qualität sein, das kann Leute sein, die vielleicht gar nicht so im ersten Moment im Fokus sind, die aber wesentlich sind für das System, weil sie wesentliche Entscheidungen treffen. Und auch diese Interessensgruppen dokumentiere ich hier. Ja, das war das dritte Kapitel, Systemüberblick. Kommen wir zum vierten Kapitel, die Systemkontextanforderungen. Das ist ein Kapitel, was zum ersten Mal so richtig in die Tiefe geht. Und das ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung auch das entscheidende Kapitel, weil ich mit den Systemkontextanforderungen das System abgrenze. Das heißt, ich definiere aus Sicht des Systems, wo ist drin, wo ist draußen. Wir haben ja das Problem, da hatten wir eine sehr schöne, sehr spannende Erfahrung die letzten Tage, als meine Vorlesung Systems Engineering in Berlin an einer Hochschule, einer technischen Hochschule, dort im Masterstudiengang begonnen hat, wo ich einfach die ganz simple Frage gestellt habe, geben Sie mir Beispiele für ein System. Und die Studenten gucken mich an und sagten, das ist eine einfache Frage. Naja, und dann habe ich den Arbeitsgruppen aufgeteilt und habe gesagt, okay, einfach nur auflisten, einfach nur Beispiele. Und dann kamen sie mehr und mehr in die Diskussion, weil das Problem ist nämlich, die Antwort ist gar nicht so einfach. Was ist das System? Ist das System das Auto? Oder ist das System eine Komponente im Auto, die wiederum für sich sehr komplex sein kann? Also ist das das System? Oder ist das System die Infrastruktur, in dem sich das Auto bewegt? Und genau diese Frage ist ganz wichtig zu beantworten, weil ich will ja mit diesem System, was ich entwickeln will und dieser Spezifikation, die ich dafür auch entsprechend aufstelle, absolut klar sagen, was ist aus meiner Sicht als Systemingenieur das System und was ist da drin und was ist da draußen. Und so ist auch der Inhalt dieses vierten Kapitels Systemkontextanforderungen strukturiert. Das heißt, ich beschreibe erstmal die physikalische Verteilung. Das heißt, ich mal in der Mitte einfach ein Kästchen und mal drumherum eben entsprechend ganz viele andere Kästchen und sage, okay, das sind andere Systeme, mit denen mein System interagiert. Und der zweite Punkt, den ich in diesem Kapitel entsprechend auch mit einbringe, ist eben halt Varianten des Systems. Sehr häufig kommt es vor, dass ein System in verschiedenen Ausprägungen vorhanden ist. Das kann eine Basisversion sein, das kann eine Premium-Version sein, das können verschiedene, ich hatte ja schon das Beispiel mit den Motorbauarten sein, alles Mögliche. Und die Varianten prägen auch den Systemkontext, also die physikalische Verteilung des Systems. Beispielsweise bei einer Basisvariante sind dann gewisse Netzwerkschnittstellen nicht vorhanden oder gewisse andere externe Systeme müssen nicht angesteuert werden. Während bei der Premium-Version es halt entsprechend wichtig ist, dass ich sehr wohl weiß, okay, da kriege ich Informationen her und da muss ich auch entsprechende andere Systeme berücksichtigen. Und der nächste Punkt, der jetzt kommt im Kapitel Systemkontextanforderungen, ist die Beschreibung dieser externen Systeme und der Schnittstellen dazwischen. Und hier gehe ich jetzt noch weiter ins Detail. Und zwar zuerst beschreibe ich sämtliche externen Systeme, mit denen ich zu tun habe. Das heißt, ich mache das in der Regel mit Post-its auf einem Flipchart oder auf einem Whiteboard, dass ich für jedes externe System einfach einen gelben Zettel nehme, den Namen drauf schreibe und an die Wand klebe und dann irgendwann einen Überblick habe und in der Mitte male ich dann halt einfach mein eigenes System und habe die ganzen Post-its drumherum und fange dann an zu gruppieren, weil das ist ganz typisch, wenn ich Kontextabgrenzungen mache, dass ich dort entsprechend hinter zusammenfassen kann in Gruppen. Unterschätzen Sie diese Arbeit nicht. Sie ist sehr elementar für den späteren Verlauf des Projektes, denn Sie können da wirklich ganz wesentliche Grundlagen legen. Und ich investiere lieber an dieser Stelle wesentlich mehr Zeit in diese Kontextabgrenzung und diskutiere sie auch mit diversen Leuten, wenn ich einen ersten Stand erzeugt habe. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Die erste Kontextabgrenzung, die ich entwerfe bei einem neuen System, ist nie die der Stand, der später vielleicht mal hier bei dieser Spezifikation als erster Stand rauskommt. In der Regel verändert sich das noch ein paar Mal. Ich habe ein System irgendwo nicht bedacht oder ein Kollege sagt, ach, da hast du eins drin, das ist schon lange nicht mehr existent. Oder ich habe die Gruppierung vielleicht nicht ganz pfiffig und geschickt gemacht und es gibt eine andere Gruppierung, die aus Sicht der anderen Entwicklungsingenieure vielleicht pfiffiger wäre. So ändert sich das. Aber wie gesagt, ich gruppiere das dann anschließend. Das heißt, es gibt sehr häufig bei mir in einem Kontextdiagramm eben so Sachen wie Add-on-Systeme. Das können Dinge sein, wie zum Beispiel ein Ladegerät, was ich vielleicht in irgendeinem Fall als externes System definiert habe. Das kann aber auch zum Beispiel irgendein Steuergerät sein, was nur einer ganz besonderen Ausprägung vorhanden ist. Ich hatte zum Beispiel den Fall mal vor 2 Jahren ungefähr, dass es von dem Fahrzeug, wo dieses System rein sollte, eine Sondervariante eben halt für den behördlichen Einsatz gab, also Geheimdienst, Polizei, Feuerwehr. Und in diesem Kontext musste das System, wo ich für verantwortlich war als Systemingenieur, entsprechend ein besonderes Verhalten aufweisen. Aber das ist ja nicht die Standardausprägung. Das ist auch in dem Sinne keine Variante des Systems, sondern das ist ja außerhalb im Fahrzeug eine zusätzliche Komponente. Und so kennzeichne ich häufig auch diese beeinflussenden Systeme, ob sie permanent vorhanden sind und wie sie vielleicht agieren. Und das bedeutet, die Beschreibung der Gruppen ist entsprechend die, die ich dann anpasse. Gut, jetzt habe ich diese externen Systeme identifiziert und ich habe sie entsprechend auch beschrieben, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das ist das so und so Steuergerät und das macht in der Regel folgende Funktionalitäten und erfüllt folgende Aufgaben im Kontext außerhalb des hier im Fokus stehenden Systems. Jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen nächsten Schritt. Und zwar, ich beschreibe die Schnittstellen. Und das ist das A und O, da habe ich die ganze Zeit während eines Entwicklungsprojekts meine Hand drauf. Warum? Schnittstellen ist das, wo am meisten Fehler entstehen. In der Regel ist es so, dass Komponenten oder Systeme in sich funktionierend entwickelt werden. Die Entwicklungsingenieure, vor allem wenn wir später auf einen detaillierteren Level gehen in der Architektur, werden dann schon oder haben ja auch persönlich das Ziel, eine funktionierende Komponente umzusetzen. Das heißt, wir können in der Regel davon ausgehen, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, das wird schon funktionieren, nicht immer ganz, aber die Entwickler haben ja das Ziel, die Funktion bereitzustellen. Was häufig nicht funktioniert und wo die allermeisten Fehler später auftauchen, sind an den Schnittstellen. Das gilt sowohl für systeminterne Schnittstellen später zwischen Komponenten, das gilt aber noch viel mehr für die Schnittstellen von dem System nach außen. Deswegen bin ich hier ziemlich hinterher, diese Schnittstellen zu beschreiben. Wenn wir Schnittstellen betrachten, müssen wir Folgendes wissen. Über Schnittstellen tauscht das System sich mit seiner Umwelt aus. Und wie kann es das machen? Das kann es zum einen, indem es Energie austauscht. Das kann Spannung sein, das kann Ströme sein, das können mechanische Kräfte sein, was auch immer. Dann können es Informationen sein. Wirklich Informationen, wo ich mit anderen Systemen kommuniziere und zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder ein Lenkradwinkel oder ein Datenpaket oder was auch immer austausche. Also sprich Informationen, die das System mit anderen Systemen austauscht. Und der dritte Punkt, und das wird sehr häufig vergessen, das erlebe ich immer, wenn ich im Troubleshooting bin und als allererstes mir genau dieses Thema Schnittstellen, Abgrenzung und Kontext angucke, dann ein System tauscht auch Stoffe aus. Stoffe können zum Beispiel sein Flüssigkeiten. Ja, wenn ich über ein Kühlsystem rede, dann habe ich auch eine Kühlflüssigkeit. Oder wenn ich über einen Kraftstoffzuheizer rede, dann habe ich auch eine Kraftstoffflüssigkeit, die ich austausche. Aber Stoffe können auch was anderes sein als nur Flüssigkeiten. Das können Materialien sein, sprich irgendwelche Chemikalien, die in fester Form verfügbar sind. Im pharmazeutischen Bereich sind es vielleicht irgendwelche Stoffe, die zusammengemischt und gerührt werden. Genau diese Stoffe tauscht das System mit anderen Systemen aus. Und ich nutze genau das auch immer, wenn ich die Schnittstellen beschreibe. Ich sage, okay, ich habe da ein externes System identifiziert. Welche Form der Energie wird ausgetauscht? Gut, am allermeisten sind es Ströme oder ich habe Spannung, sprich also eine Versorgungsspannung oder sowas. Was auch sehr häufig halt vorkommt, Information. Aber vielleicht tausche ich auch Kräfte aus. Ja, so banal wie es klingt, wenn ich mein System definiere und in der Systemabgrenzung sage, und da außerhalb gibt es irgendwie ein sogenanntes Bracket, also ein Halter für ein System. Oder ich habe irgendwo ein Dreibein, wo mein System draufgeschraubt wird. Dann tauscht das System über diese Schnittstelle Kräfte aus. Und die kann ich schon jetzt definieren. Dann weiß der Kollege aus dem konstruktiven Bereich, okay, da habe ich eine Schnittstelle, die Kräfte austauscht. Und da ist klar, wie viel zum Beispiel, wie groß die Biegekräfte sein können an dieser Schnittstelle. Dann unterscheide ich, wenn ich diese Schnittstellen beschreibe, auch zwischen physikalischen Schnittstellen, mechanischen Schnittstellen, elektrischen oder elektronischen Schnittstellen und Software-Schnittstellen. Und die beschreibe ich dann auch im Einzelnen. Ja, und das geht dann wirklich zu einem späteren Stand des Dokumentes bis dahin, dass ich zum Beispiel bei Software-Schnittstellen wirklich beschreibe, welche Daten werden ausgetauscht. Nicht, dass ich den Software kann sage, da wird jetzt ein unsigned 8-Bit irgendwas ausgetauscht, sondern ich sage Ihnen, hier kommt eine Geschwindigkeit, die kommt mit dieser Auflösung, die kommt in diesem regelmäßigen Sendezyklus zu uns. Wie du sie hinterher auf deiner Ebene der Software dann im Detail weiterverarbeitest, das überlasse ich dir. Mir ist nur wichtig an der Schnittstelle, dass du klar ist, die kommt über die Software-Schnittstelle und die kommt entsprechend in einer definierten Auflösung. Und eine weitere Schnittstelle, die ich nochmal explizit beschreibe, sind die Schnittstellen zum Menschen. Systeme, sofern sie nicht Teil eines Gesamtsystems sind, haben irgendwo Schnittstellen zu einer Person, die sie bedient. Das kann ein Nutzer sein, das kann auch ein Mensch sein, der zum Beispiel im Bereich der Wartung mit dem System in Berührung kommt. Ich muss diese Schnittstelle definieren. Das kann auch eine Schnittstelle sein, beispielsweise im Fahrzeug zwischen dem Navigationsgerät und mir. Dann ist es eine visuelle Schnittstelle und auch eine haptische Schnittstelle, die ich dort habe. Und diese Schnittstellen beschreibe ich auch noch. Und was ich auch in diesem Teil der externen Systeme und Schnittstellen beschreibe, sind Einschränkungen der Schnittstellen. Also ich habe in der Regel häufig mechanische Vorgaben, ich habe elektrische oder elektronische Vorgaben und ich habe auch Softwarevorgaben. Und auch diese beschreibe ich hier. Das ist schon ein erster großer Hub, weil wenn Sie dieses Kapitel 4, System-Kontext-Anforderungen, was ich gerade bespreche, sehr intensiv und sehr gut beschreiben, dann kann ich Ihnen aus der Praxis sagen, dann haben Sie einen ganz wesentlichen Schritt getan, was Ihre Anforderungsspezifikation aus Sicht des Systems geht. Weil diese Abgrenzung ist elementar wichtig für alle anderen Kollegen, die später im Detail da weiter dran arbeiten und die Entwicklung vorantreiben. Gut, das war jetzt das Kapitel 4, System-Kontext-Anforderungen. Kommen wir zum fünften Kapitel, funktionale Systemanforderungen. Hier beschreibe ich jetzt wirklich, welche Systemfunktion das System haben soll. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe ein Steuergerät und dieses Steuergerät ist halt für die gesamte Lichtsteuerung im Fahrzeug, also Außenlichtsteuerung zuständig. Ja, dann beschreibe ich alle Systemfunktionen, die dieses System hat. Und das kann, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jeder, denke ich, von uns kennt, die Funktion des Abblendlichts sein. Und ich habe dann entsprechend in diesem Beispiel verschiedene Unterkapitel. Das ist hinterher, wie gesagt, alles in dem Template drin. Brauchen Sie nicht mitschreiben. Nehmen wir das Beispiel Abblendlicht. Ich beschreibe als allererstes einen Überblick oder das operationale Ziel dieser Funktion. Warum gibt es diese Funktion? Und die ist beim Abblendlicht relativ einfach, damit der Fahrer nachts etwas sieht. Das hört sich jetzt banal an, aber machen Sie das mal für die ganzen Funktionen, die in so einem System drin ist, und stellen Sie sich mal wirklich die Frage, warum habe ich diese Funktion? Und beschreiben Sie, auch wenn es nur ein Satz ist, ganz wichtig, beschreiben Sie es, weil später Kollegen diese Information brauchen, um selber zu verstehen, warum es sie gibt. Weil sie hat ja in der Regel aus Sicht des Gesamtsystems und aus Sicht des Nutzen für den Kunden oder für den Anwender eine entscheidende Aufgabe. Als nächstes beschreibe ich dann das sogenannte Working Scenario oder Use Case, also das Arbeitsszenario, sprich, welche Informationen gehen rein, welche Informationen gehen raus. Ich beschreibe im Prinzip die Schnittstelle der Funktion aus Sicht des Systems. Das müssen nicht zwingend die Schnittstellen hinter der Komponente sein. Das ist die Aufgabe des Systemarchitekten, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn er mehrere Funktionen in einer Komponente zusammenfasst, weiß er aber, welche Informationen diese Funktion benötigt und welche Informationen diese Funktion hinterher wieder zur Verfügung stellt. Als drittes in diesem Beispiel Uplink-Licht beschreibe ich das Verhalten. Das heißt, wann geht es Uplink-Licht an, wann geht es Uplink-Licht aus, wann habe ich vielleicht gewisse Zwischenzustände, die ich berücksichtigen muss. Eine klassische Verhaltensbeschreibung. Als vierten Punkt in diesem Beispiel Uplink-Licht beschreibe ich den sogenannten Operation Mode oder den Arbeitszustand. Das heißt, das ist quasi ein Kapitel, wo ich zum Beispiel reinschreiben kann, es kann Uplink-Licht in einer vollen Funktionsumfang verfügbar sein, wenn der Motor läuft. Und es gibt einen abgespeckten Funktionsumfang, wenn zum Beispiel der Motor aus ist. Andere Situationen können zum Beispiel sein, dass ich eine Funktion im vollen Funktionszustand verfügbar habe, wenn es keinen Fehler gibt. Und im Fehlerzustand definiere ich eben halt das sogenannte Fail Operative in diesem Fall oder gar sogar das Fail Passive. Ich hatte das in einer der anderen Episoden erläutert, wie ich das im Systemdesign auch in der Regel mache. Und dort kann ich beschreiben, okay, wie wird diese Funktion sich in gewissen Zuständen einfach verhalten. Als fünfter Punkt beschreibe ich im Detail die Signale. Das heißt, ich habe ja oben in dem Use Case einfach nur gesagt, okay, für Uplink-Licht brauche ich die Information Motorzustand, ich brauche die Information Lichtschalterstatus und was rausgeht, ist die Information Uplink-Lichtstatus links und Uplink-Lichtstatus rechts. Jetzt ein ganz einfaches Beispiel. In diesem Kapitel, wo ich jetzt drüber rede, Signalauswertung, beschreibe ich aber im Konkreten, was das heißt. Also Motorzustand können sein an, aus oder Startvorgang. Dann Beispiel kann ja auch sein, dass als Information benötigt wird, Zündschlüsselposition. Ja, aus, Vorstufe, Motorstart, Betrieb. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst nicht die Begriffe aus der Automobilindustrie, weil ich weiß, dass nicht alle Hörer davon herkommen. Aber so ein Zündschlüssel hat ja auch verschiedene Zustände. Und je nach Zustand braucht diese Information vielleicht auch. Und da beschreibe ich, okay, welche Zustände kann dieses Signal Zündschlüssel haben. Und ich beschreibe halt auch die Zustände für die wieder auf der Ausgabeseite vorhandenen Signale. Das heißt, das könnte jetzt zum Beispiel ein digitales Signal sein, wo ein anderes Steuergerät Beta weiß, okay, jetzt muss ich aber ein Xenon-Leuchte zünden. Das kann aber auch ganz banal eine Spannung sein. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur Halogensystem ansteuere, dass ich sage, okay, Ausgangssignal sind von 0 auf 12 Volt und ein Strom, der dort in diesem Ausgangssignal zur Verfügung gestellt wird. Also ich beschreibe in diesem Punkt Signalauswertung wirklich die gesamten Signale und welche Auflösung sie haben. Dann habe ich noch einen nächsten Punkt, und zwar den sechsten Punkt. Da beschreibe ich Parameter, die diese Funktion braucht. Das kann zum Beispiel etwas sein wie, in unserem Beispiel Uplink-Licht, eine Ausschaltverzögerung. Das heißt, wenn diese Funktion eine gewisse Information bekommt, die dazu führt, dass sie selber feststellt, okay, der Fahrer hat den Motor abgestellt und er hat den Zündschlüssel abgezogen und er hat die Tür verriegelt, dann halte ich noch für 20 Sekunden das Uplink-Licht an und schalte es dann aus. Das ist diese sogenannte Coming-Home-Funktion im Auto. Aber dafür habe ich ja dann Parameter, weil diese 20 Sekunden können ja auch vielleicht nur 15 oder auch 35 sein oder so. Das kann unter Umständen parametrisierbar sein, das muss ich halt einfach wissen. oder ich habe vielleicht in dieser Funktion gewisse Filter, die Anwendung finden, bei einem Algorithmus zum Beispiel, wo ich halt sage, okay, entsprechende Filterparameter, die ich benötige, die kann ich parametrisieren und die beschreibe ich halt entsprechend auch. Das ist auch ganz wichtig später für die Systemarchitekten oder auch gar für die Softwarekollegen, die sich dahinter Gedanken machen müssen, wie ich diese Parameter dann auch im Steuergerät verhafte und wie sie ich auch in einer anderen Situation von außen entsprechend anpassen kann. Und als letzten, als siebten Punkt beschreibe ich bei einer Systemfunktion die Selbstdiagnose. Das heißt, ich beschreibe hier, braucht diese Funktionalität oder hat diese Funktionalität eine Selbstdiagnose und führt diese Selbstdiagnose zu gewissen Handlungen der Funktion. Fail active, fail passive, steuert sie andere Funktionen an, wird sie dafür sorgen, dass irgendwie beispielsweise Fehler eingetragen werden im System. All diese Sachen packe ich unter diesem siebten Punkt. Ich habe das jetzt mal im Beispiel abländlich gemacht, also nochmal kurz Zusammenfassung. Also ein Überblick, sprich das operationale Ziel dieser Funktion, den Nutzungsfall, also das Arbeitsszenario, sprich also welche Informationen gehen raus und gehen rein, ohne dass ich die Information selber beschreibe, sondern sage einfach, okay, das ist abländlich. Dann das Verhalten dieser Funktion im konkreten Fall eines Algorithmus oder Zustandsautomaten kann das sein, dann welchen Betriebszustand hat diese Funktion oder kann diese Funktion annehmen, Fehlerzustand, also Vollfunktion oder Schlaffunktion oder was auch immer. Dann die konkrete Signalauswertung, was geht rein, was geht raus mit der entsprechenden Auflösung, welche Parameter brauche ich für diese Funktion, um sie möglicherweise später entsprechend auch weiter zu optimieren und welche Selbstdiagnose habe ich. Und so habe ich für jede Funktion immer wieder diese gleiche Struktur. Das heißt, genau so beschreibe ich im Prinzip jede Funktion. Das ist dann je nach Komplexität des Systems auch durchaus ein ganzer Haufen an Funktionsbeschreibungen, die immer wieder gleich strukturiert sind. Der große Vorteil an dieser Struktur ist, wie gesagt, das ist meine Struktur aus der Praxis gewachsen. Ich kann jede einzelne Funktion rausnehmen und für sich als eigenes Lastenheft wiederum gestalten. Ja, das heißt, ich habe den Vorteil, wenn ich jetzt Unterlieferanten habe, für die ich diese drei Funktionen zusammenfasse und sage, okay, das ist dein Lastenheft, lieber Zulieferer, du musst mir diese drei Funktionen zur Verfügung stellen, hat er alles, was er braucht. Er weiß, warum es diese Funktion gibt, er kennt die Abgrenzung der Funktion, er weiß, welche Signale ausgetauscht werden, wie er vielleicht mit Parametern umgehen muss, welche Zustände das System die Funktion einnehmen kann und ob er vielleicht auch irgendeine Eigendiagnose berücksichtigen muss. Ja, das war das Kapitel 5, die funktionalen Systemanforderungen. Kommen wir zum Kapitel 6, die nicht funktionalen Systemanforderungen. Die große Frage, die mir auch immer wieder gestellt ist, was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich relativ einfach. Beides sind Anforderungen. Bei den funktionalen Anforderungen beschreibe ich wirklich die Funktion des Systems. Die nicht funktionalen Anforderungen sind Anforderungen, die das System an sich weiter definieren, jetzt nicht zwingend in ihrer Funktion, ich gehe nochmal gleich im Detail drauf, oder auch einschränken. Ja, also wer die Episode mit dem System Footprint gehört hat, der weiß, dass ich dort auch diese ganzen Constraints, also die Einschränkungen oder Beschränkungen mit drin habe und das kann ich dann eins zu eins auch hier hinterher übernehmen. Und das sind verschiedene Kapitel, die ich dort habe, die gehe ich jetzt mal einfach im Einzelnen mit Ihnen durch. Das erste Kapitel ist, ich fasse hier die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit zusammen. Sprich, da schreibe ich so Dinge rein wie, welche Ressourcen hat das System? Das kann ein Controller sein, Speicher, was auch immer das System hat, irgendwelche Flüssigkeiten, die das System speichern soll oder was auch immer. Also alles, was irgendwie mit Ressourcen zu tun hat, muss nicht immer nur zwingend Software und Mikrocontroller sein. Das können auch andere Ressourcen sein, die das System einfach benötigt. Dann beschreibe ich Reaktionszeiten des Systems. Das ist auch eine ganz wichtige, nicht funktionale Anforderung aus Sicht des Systems. Wenn gewisse Informationen reinkommen, muss das System in einem gewissen Zeitraum funktionieren. Nehmen wir beispielsweise einen Brandmelder, der an der Decke hängt, definieren wir den mal ans System. Dann ist eine klare Anforderung, dass wenn er erkannt hat, dass hier Rauch vorhanden ist, muss er innerhalb von einer halben Sekunde den Alarm auslösen. Das ist eine Reaktionszeit aus Sicht des gesamten Systems. Ja, und so schreibe ich dann auch Reaktionszeiten, beschreibe ich dann auch Reaktionszeiten des Systems im Bereich dieser Leistungsfähigkeiten. Dann beschreibe ich auch Initialisierungszeiten und Resetzeiten. Das ist ganz typisch, wenn ich Systeme habe, wo auch Software drin ist. So ein System, wenn es eingeschaltet wird, initialisiert sich und das soll ja nicht alle Ewigkeiten brauchen. Das heißt, ich muss eine klare Vorgabe geben, bis wann muss das System volle Funktionen bereitstellen können. Oder wenn ich ein Reset habe, warum auch immer, entweder gewollt oder ungewollt, bis wann muss das System wieder so am Leben sein, dass es wieder die volle Funktion bereitstellt. Dann beschreibe ich in diesem Bereich Leistungsfähigkeiten auch noch die Anforderungen zur Systemdynamik. Sprich also, welche dynamischen Zustände kann das Gesamtsystem einnehmen? Also ich definiere sie zuerst einmal. Das könnte zum Beispiel, also das hört sich so banal jetzt vielleicht an, aber ein dynamischer Zustand kann aus sein. Der nächste dynamische Zustand kann Initialisierung sein, der nächste dynamische Zustand kann Normalbetrieb sein, der nächste dynamische Zustand kann sein Fehlerbetrieb, der nächste dynamische Zustand kann sein Schlafmodus, der nächste dynamische Systemzustand kann Diagnose sein, wie auch immer. Ich habe jetzt mal einfach so freie Beispiele dafür genommen und ich beschreibe die Anforderungen zu den verschiedenen Zuständen, die das System dynamisch einnehmen kann und auch diese Übergänge. Ja, also er kann ja nicht von aus in den Schlafzustand gehen, weil da muss er ja in der Regel mindestens mal einmal über den Normalbetrieb kommen. All diese Sachen kann ich da beschreiben. Das war das Unterkapitel Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Systems. Das zweite Unterkapitel, was ich habe, sind Anforderungen an die Produktqualität. Und das sind so Sachen wie Zuverlässigkeit. Alle Anforderungen, die sich bezogen auf Zuverlässigkeit des Systems hier zusammenfassen lassen. Zweitens die Verfügbarkeit. Wie verfügbar oder gar hoch verfügbar muss denn dieses System sein? Als drittes die Wartbarkeit. Muss das System wartbar sein? Wenn ja, wie? Die Sicherheit. Betreibe ich das System im Ex-Bereich oder hat das System gewisse Anforderungen, die sich aus dem Bereich der funktionalen Sicherheit, das ist ja die Norm, die seit letztes Jahr im Sommer scharf geschaltet worden ist, ergibt, also habe ich irgendein Level, den ich da einführen oder einhalten muss oder eine Anforderung, die sich aus diesem Level ergibt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer ganz, ganz, ganz gerne vergessen wird im Bereich der nicht funktionalen Anforderungen, ist die Testbarkeit. Alle Anforderungen an den Test. Ich habe zum Beispiel jetzt im ganzen Kontext mit dem Hilti-Projekt, was ich da gerade betreue, auch die Fertigung in Jena besucht. Und da haben wir uns auch angeguckt, okay, wie macht ihr Tests? Also jetzt nicht nur Tests aus Sicht eines Systems von den Testern, Systemtestern oder sowas. Die brauchen eine Schnittstelle. Das ist vielleicht manchmal noch im Fokus. Aber auch eine Produktion braucht Tests. Und Testzugänge und hat Testanforderungen an das System. Die kann ich alle hier zusammenfassen. Und wo wir gerade beim Thema Produktion sind, in dem ganzen Zusammenhang, hat Produktion nämlich häufig auch noch viel mehr Anforderungen. Und dementsprechend packe ich das auch noch mit hier rein an die Produktqualität, damit das System überhaupt hinterproduzierbar ist. Nichts ist schlimmer, als dass Sie ein System entwickeln und dann wird es über den hohen Zaun geschmissen aus Sicht der Entwicklung. Und die Produktion fängt es auf und fragt sich, wie um alles in der Welt soll dieses System eigentlich produziert werden. Also alle Anforderungen der Produktion packe ich auch mit hier rein. Dann packe ich hier noch so Sachen rein wie Umweltverträglichkeit, Emissionen und auch ganz wichtig Recycling. Wir sind angehalten, auch als Systemingenieure uns darüber Gedanken zu machen. Der Produktzyklus endet für uns nicht, wenn das System produziert wird, das Produkt produziert wird, sondern wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, welche Anforderungen gibt es bezüglich Wiederverwertung, also Recycling. Und Emission ist auch jetzt nicht nur Emission im Sinne, wie viel Verbrennungsschadstoffe das System ausstößt, sondern das können auch so Sachen sein wie Ausgasung. Ja, wenn ich als System etwas habe, was im klinischen Umfeld eingesetzt wird, dann darf es mit Sicherheit nicht so sein, dass nach der Installation im OP immer schön Partikel abgegeben werden, weil es ist ja neu und erstmal entstaubt oder wie auch immer sich dieses System über die Zeit sondert Partikel ab und da freut sich dann jeder Operateur, dass sein OP-Saal nicht klinisch rein ist. Und was ich in diesem Unterkapitel Anforderungen an die Produktqualität auch beschreibe, sind, welche Musterteile ich während der Entwicklung brauche. A, B, C-Muster oder Fotomuster oder was auch immer Sie da haben. Das beschreibe ich auch, sodass anschließend entsprechend klar ist, welche Musterteile geschaffen werden müssen. Und jetzt komme ich zum dritten Unterkapitel in diesem gesamten Kapitel, sogenannte nicht funktionaler Systemanforderungen. Das sind die technischen Einschränkungen. Und diese technischen Einschränkungen umfassen einschränkende Umgebungsbedingungen. Das kann Spannungsversorgung sein, das kann Temperaturbereiche sein oder es können zum Beispiel auch Ruheströmeanforderungen sein. Dann beschreibe ich in diesem Unterkapitel technische Einschränkungen zum Beispiel übergreifende Kundenanforderungen. Das sind so Sachen wie anzuwendende Industrienorm. Das sind so Sachen wie anzuwendende Kundennorm. Oder das sind auch so Sachen wie anzuwendende hausinterne Normen, die ich als Unternehmen habe, die ich berücksichtigen muss. Also da haben wir später dann auch so schön die Normen definiert. Dann beschreibe ich in diesem Unterkapitel die Softwarevorgaben, also die technischen Einschränkungen bezüglich Software. Das kann sein wie Diagnosemerkmale, was muss das System erkennen. Das können sein wie Standards, die ich einsetzen muss. Also beispielsweise im Automobilbereich ist das Thema AUTOSAR. Da gibt es Standardmodule, die müssen einfach verwendet werden, beziehungsweise nach AUTOSAR entworfen werden. Und das bedeutet in der Regel Wiederverwendung. Dass ich sage, okay, ich habe hier meinen Standardbaukasten für die Software, wo ich dann entsprechend sage, das ist eine Anforderung, eine sogenannte nicht funktionale Anforderung. Du musst es verwenden, das ist eine wesentliche Vorgabe. Dann kann ich hier auch beschreiben das Thema Parametersatzanforderungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe nur ein begrenztes Speichervolumen im System, ich kann nur 128 Kilobyte speichern im EEPROM, dann beschreibe ich das halt auch. Und was ich hier als einschränkende Softwarevorgaben habe, ist auch der Watchdog, weil auch aus Sicht der Software muss ein Watchdog bedient werden, weil sonst der, meistens ist ja ein Hardware-Watchdog, dieser Watchdog auch auslösen sollte, wenn sie es nicht tut. Das waren die einschränkenden Softwarevorgaben. Kommen wir zu den einschränkenden elektronischen Vorgaben. Das sind so Dinge wie Kondensatoranforderungen. Es gibt viele Kondensatoren, die gar nicht benutzt werden dürfen. Dann habe ich häufig Anforderungen an hochohmige Widerstände. Ich habe auch hier Anforderungen an Standardkomponenten, die ich einsetzen muss. Dann habe ich Anforderungen an die PCB. Dann habe ich Anforderungen, die das Layout betreffen. Ich muss gewisse Abstände beispielsweise einhalten. Und dann habe ich natürlich, und das ist ein Kapitel, was häufig auch nicht gerade klein ist, EMC- und EMV-Anforderungen, die ich einhalten muss. Und ich habe häufig auch Prozessoranforderungen, weil nicht jeder Prozessor darf in jedem System einfach so verwendet werden. Da gibt es entsprechende Vorgaben häufig. Und das nächste Unterkapitel im Bereich der technischen Einschränkungen sind die physikalischen und die mechanischen Vorgaben. Das sind so Sachen wie Geräuschanforderungen, die das System hat. Das sind Sachen wie Oberflächen- und Materialanforderungen, die ich einhalten muss. Das können haptische Anforderungen sein, sprich also wenn jemand mit diesem System in Berührung kommt. Sehr großes Thema zum Beispiel bei Innenraumsystemen im Auto. Naja, Flächen, die der Fahrer anfassen kann, Lenkrad und so, das muss eine gewisse haptische Anforderung erfüllen. Dann ein Klassiker, den es immer gibt, den ich hier mit reinbringe, sind klimatische Anforderungen, Wärme, Feuchte und so weiter. Dann habe ich in diesem Kapitel häufig auch Designanforderungen. Es gibt häufig eine gewisse Designsprache bei Unternehmen, beispielsweise Zeiss und auch Hilti-Kunden, die ich habe. Die haben dort Vorgaben. Es gibt halt ein gewisses Design, was das Haus, also die Marke vorgibt und die muss ich halt aus Sicht der mechanischen Kollegen halt einhalten, weil sonst bekomme ich hinterher Probleme. Dann in diesem Teil mechanische Vorgaben und Einschränkungen sind auch Sachen drin wie Biegekräfte, Anforderungen bezüglich Biegekräfte, wenn ich Stecker einstecke, gewisse Biegekräfte entstehen in der Produktion oder wenn das Gesamtsystem in so einer Halterung verklipst oder verschraubt wird, entstehen Kräfte, die muss es aushalten können. Also was beschreibe ich dann? Dann beschreibe ich auch noch die mechanischen Befestigungsanforderungen, beispielsweise Schrauben oder beispielsweise Klipsen und so weiter, was ich da eben halt habe. Und ich beschreibe auch die Steckeranforderungen, die ich habe. Das heißt, häufig sind das ja definierte, freigegebene Stecker und die muss ich halt einfach irgendwo auch definieren als Anforderung fürs System. Dann habe ich noch technische Einschränkungen aus Sicht der Produktion. Das können zum Beispiel Einschränkungen sein, dass das System entsprechend in einer gewissen Takt Zeit produziert werden können muss. Das heißt, ich kann nicht alle Ewigkeiten warten auf Flash-Vorgänge. Das ist so ein ganz typischer Fall. Die Produktion kann nicht 20 Minuten warten, bis eine Software und ein Datensatz auf so ein System geflasht ist. Das muss dann unter Umständen woanders passieren, im Vorfeld. Und das kann ich dann alles hier in den einschränkenden Produktionsvorgaben auch mit beschreiben. Und als letzter Punkt im Bereich der technischen Einschränkungen habe ich auch noch Dokumentationsvorgaben. Das können Dokumentationsvorgaben sein aus Sicht von Design- und Architekturvorgaben, die wichtig sind. Das kommt sehr häufig irgendwo mit dem ganzen Thema Sicherheitslevel. Das kann aber auch sein, dass ich gewisse Dokumente vorschreibe, um beispielsweise Schnittstellen abzustimmen. Sprich Dokumente, die geschaffen werden müssen aus Sicht der Entwicklung für die Produktion und die Anforderungen, die ich dann an diese Dokumente habe. Ja, das war das Kapitel 6, die nicht funktionalen Anforderungen. Kommen wir zum 7. und zum letzten Kapitel. Und das ist das Glossary. Und in diesem Glossary beschreibe ich eigentlich nur zwei Sachen. Zum einen beschreibe ich Begriffe, die ich verwende, die vielleicht nicht jeder kennt. Und ich beschreibe Abkürzungen. Ziel dieses Kapitel 7 ist es eben, halt für jeder nachschlagbar zu gestalten, was bedeutet denn da dieses Wort, was ich jetzt gerade gelesen habe und überhaupt nicht weiß, was es heißt. Ich habe hier heute natürlich diese ganze Struktur, die ich über die Jahre für mich entworfen und entwickelt habe, auf Deutsch beschrieben. Ich habe das Ding, oder das ganze Template, die Struktur für mich auch als auf Englisch logischerweise. Sehr viele Projekte, die ich begleite, sind Englisch dokumentiert. Und dementsprechend kommen noch viel mehr Begriffe vor, die ich verwende, wohinter Kollegen sagen, fachlicher Begriff, was heißt denn das? Und dann können Sie immer in diesem Kapitel 7 nachschlagen. Gut, das war so viel heute zu dem Thema Systemanforderungsspezifikation. Nochmal zusammengefasst, Kapitel 1 die Einleitung, Kapitel 2 der Projektkontext, Kapitel 3 Systemüberblick, Kapitel 4 die Systemkontextanforderungen, Kapitel 5 die funktionalen Anforderungen, Kapitel 6 die nicht funktionalen Anforderungen und Kapitel 7 das Glossary. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen ein paar passende Tipps zu der heutigen Episode. Ich habe ein Tutorial online, wo ich beschrieben habe, wie ich persönlich, das ist mein eigenes Kochrezept, in 5 Schritten ein Lastenheft erstelle. Das finden Sie auf der Homepage des Podcasts unter Ressourcen und Tutorials. Und dann kann ich Ihnen noch empfehlen, die Episode 7 des Podcasts, Lastenheft versus Pflichtenhefte, finden Sie unter zukunftsarchitekten-podcast.de/7. Da gehe ich nochmal generell auf das ganze Thema Lastenhefte und Pflichtenhefte ein. Was ist der Unterschied? Warum ist es wichtig? Dann möchte ich mich noch sehr bedanken fürs Weiterempfehlen und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das weiter fleißig genutzt wird und gemacht wird, denn der Podcast entwickelt sich weiter. Ich habe sehr viele neue Hörer dabei, die jetzt anfangen einzusteigen in den Podcast, die mir auch schon geschrieben haben und sich bedankt haben für den Podcast, und ich freue mich über jede Weiterempfehlung. Und dann habe ich noch eine Bitte an die Hörer: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast bei iTunes bewerten, denn jede Bewertung führt dazu, dass aus Sicht von Apple dieser Podcast relevanter wird, und das bedeutet wiederum für uns alle als Ingenieure, dass andere Ingenieure diesen Podcast auch finden und wir so gemeinsam uns vernetzen können. Und wenn Sie schon dabei sind, wäre ich natürlich glücklich, wenn Sie ehrlich sind. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen, aber bitte bewerten Sie es ehrlich und bewerten Sie auch andere Podcasts, die Sie hören. Und das wäre für uns alle Podcaster nämlich sehr wertvoll und sehr hilfreich. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast/29. Und so bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und ich freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.